Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Neue Ausgabe heute Nachmittag hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute habe ich ein Thema mitgebracht, bei dem es um Kinder, gewisserweise auch um Kinder, um Armut, um Hilfe geht. Und es ist zu Gast bei mir im Studio, es sind zwei Mädels von der Ulmer und Alpdonau ist das Kinderstiftung, damit das gleich richtig sagen, zu Gast. Und heute bei mir im Studio sind zum einen die Ricky Bielmeier. Ricky, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass ihr oder du wieder da bist. Und außerdem die Anna Bandleon. Anna, auch dir herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform bei Radio Free FM. Ja, ihr wart beide ja schon mal da, das heißt, ihr habt schon mal Sendung gemacht und insofern seid ihr ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer sogar noch in Erinnerung. Trotzdem würde ich sagen, wie wir es immer hier so handhaben in der Plattform, wir machen einfach mal eine kurze Vorstellrunde. Wenn einfach jeder von euch mal ganz kurz so das Wichtigste zu sich sagt, wer ihr seid, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, wie eure Funktion da ist und sonst eben, was noch aus eurer Sicht vielleicht für die Hörer interessant und wichtig sein könnte, wo ihr denkt, das müssen wir noch mitteilen, damit die Hörer natürlich dann auch ein bisschen ein Bild von euch haben und wissen, wer mir da heute hier in der Sendung gegenübersteht oder sitzt. Wer mag anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Anna,
ja. Mein Name ist Anna Bandleon. Ich bin Mitarbeiterin der Kinderstiftung Ulm-Donau-Iller und dort für die Leitung des Angebots Grünfinder zuständig.
Hm? Du machst das schon sehr, sehr viel länger, oder?
Ja, also ich bin von Anfang an mehr oder weniger bei Grünfinder dabei. Mhm. Das haben wir 2016 gestartet und vorher hatte ich verschiedene Aufgaben, die mich quasi auf diese Aufgabe vorbereitet haben. Habe Sozial- und Lebensberatung gemacht, wo man ja auch immer mit dem Thema Armut in Kontakt kommt. Feschbergkirche in Esslingen aufgebaut, Kommunikation und Marketing bei der Caritas in Ostwürttemberg gemacht und so einen guten Grundstock für die Arbeit bei der Kinderstiftung angehäuft.
Mhm. Ja, okay. Rike?
Und ich bin Rike Bielmeier. Ich bin bei der Kinderstiftung Ulm-Donau-Iller für die externen Projektanträge zuständig. Da kommen wir auch nachher noch mal kurz drauf, was ich da genau mache. Ich bin ansonsten noch bei der Caritas angestellt und habe dort ein Projekt, das nennt sich Young Caritas und bin auch in der Öffentlichkeitsarbeit noch mit aktiv. Ich habe tatsächlich direkt nach dem Studium hier in Ulm angefangen. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre bald her und bin auch bei der Kinderstiftung eigentlich von Anfang an sehr gerne mit dabei und freue mich, heute mal wieder hier zu sein.
Mhm. Ja, schön, dass ihr da seid. Also ihr habt auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so ein Background dann vom Know-how, so aus der Sozialpädagogik, kann man, glaube ich, dann sagen. Genau. Das heißt, ihr habt ganz, ganz viel mit Menschen zu tun, überwiegend dann mit Kindern im Sinne von unterstützen und beraten. Und ja, ich gehe davon aus, die Kinderstiftung ist genau in diesem Sinne ja irgendwann dann auch mal begründet und mit diesem Ziel dann irgendwo auch geschaffen worden. Dann so an euch die Frage, also was ist denn überhaupt die Kinderstiftung? Was steckt denn da dahinter? Also wer hatte denn da wann irgendwann mal die Idee und hat das ins Leben gerufen? Wer ist der Träger? Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Sprechen wir ein bisschen über die Kinderstiftung.
Also die Kinderstiftung ist tatsächlich 2013 schon gegründet worden und es kam so, dass ein Geschwisterpaar aus der Region, die eine sehr gute Zeit hier in der Region hatten, gesagt haben, sie möchten der Region was zurückgeben und sie möchten, dass auch in der reichen Region hier arme Kinder nicht unter den Tisch fallen, sondern dass auch die einfach bedacht werden. Und die haben dann eine Summe zur Verfügung gestellt und eben darum gebeten, damit benachteiligte Kinder zu unterstützen. Die Caritas Ulm ab Donau hat dann die Geschäftsführung dieser Stiftung übernommen und hat sich dem angenommen. Wir haben dann 3 Standbeine von Anfang an eigentlich gehabt. Das erste Standbein sind die Einzelfallhilfen. Da geht es darum, dass man wirklich konkret einzelnen Kindern hilft, sei es jetzt bei einem Schulranzen oder bei eine Vereinsmitgliedschaft oder sowas. Das ist aber in letzter Zeit jetzt, also haben wir nochmal umgeformt, weil wir gesagt haben, wir möchten da nochmal mehr unterstützen und möchten das auch in einen Beratungskontext einbetten, dass man solchen Familien, die ja oft auch viele andere Probleme noch haben, einfach ganzheitlicher helfen kann. Das zweite Standbein sind die externen Projekte, wo wir andere Einrichtungen unterstützen, die mit benachteiligten Kindern arbeiten und denen einfach finanziell unter die Arme greifen. Und das dritte sind unsere eigenen Projekte.
Also auf jeden Fall eine hohe Bandbreite. Vielleicht für diejenigen, die von der Kinderstiftung Ulm und Donau Iller bisher noch nichts gehört haben, habt ihr irgendwo dann auch Räumlichkeiten? Seid ihr irgendwie örtlich auch dann erreichbar? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also wir sind verortet in der Olgastraße 137 in Ulm. Das ist auch das Gebäude, in dem die Caritas ist und sonstige katholische Dienste.
Da seid ihr mit untergebracht. Genau. Das heißt, das ist dann euch eure Arbeitsstelle auch und da arbeitet ihr zusammen mit einigen Kollegen. Vielleicht, dass wir da noch einen Überblick geben, wie viele Menschen arbeiten denn für die Kinderstiftung und wie viele sind da tätig?
Genau, also es ist so, dass die Kinderstiftung aufgeht, also von dem Konstrukt so aufgebaut ist, dass es ein Kuratorium gibt. Dort gibt es 3 ehrenamtliche Mitglieder. Einen Beirat, der ist auch ehrenamtlich oder machen die Person innerhalb ihres Auftrages, der aus verschiedenen Fachdiensten bestückt ist. Die momentane Beiratszahl sind vielleicht so 8 Personen. Es gibt 5 hauptamtliche Mitarbeiter bei der Kinderstiftung Ulm-Donau-Iller, die aber alle einen prozentualen Anteil haben, also keine 100%-Stelle jeweils ausfüllen. 2 Ehrenamtliche, die rein für die Aufgaben der Kinderstiftung, die Kinderstiftung in allgemeinen Themen, wie zum Beispiel gerade auch die Wunschzettelaktion unterstützen. Eine Naturpädagogin, die auf Honorarbasis angestellt ist und 10 ehrenamtliche Grünfinder-Gruppenleitungen.
Also doch einige Menschen. Das heißt, ihr seid von den 2 genannten, von den 5 genannten Hauptamtlichen, seid ihr dann 2, nehme ich mal an, oder?
Genau.
Wollen wir die anderen auch noch nennen, die wahrscheinlich jetzt auch zuhören am Radio, dass die sich auch genannt und berücksichtigt fühlen, oder?
Gerne.
Ja, gibt einfach mal einen Überblick, nennt die einfach mal.
Annette Figl-Jensen ist unsere Geschäftsführerin. Die Ilona Gradwohl ist jetzt bei den Grünfinder-Ferienprogrammen mit aktiv und die Antjelis Kindina ist für verschiedene Grünfinder-Projekte eingesetzt.
Ja. Und wenn es nicht alles 100% Jobs für die Kinderstiftung sind, das heißt, diejenigen, die jetzt nicht 100% daran anteilig arbeiten, arbeiten dann im Kontext irgendwo von Caritas oder von ähnlichen Institutionen dann auch an irgendwelchen sozialen Themen wahrscheinlich, oder?
Also die meisten haben noch einen Anteil auch bei der Caritas von der Stelle. Teilweise sind es auch Mamis, die einfach nur einen Teil arbeiten und nicht Vollzeit arbeiten zurzeit. Genau.
Und wir haben im Vorgespräch gesprochen, also ihr seid eigentlich Mitarbeiter von Caritas, aber mit einem Auftrag, der euch quasi zu 100% so gut wie auslastet und ihr arbeitet dann eben vollständig in der Kinderstiftung, aber eigentlich seid ihr Mitarbeiter von Caritas. Kann man das so richtig beschreiben?
Also es ist so, dass die Kinderstiftung eine treuhändische Stiftung ist und diese hat die Geschäftsführung der Caritas übertragen. Somit sind wir auch Mitarbeiter angestellt bei der Caritas, aber für die Kinderstiftung im Auftrag. Bei der Rike Bielmeier ist es nochmal anders.
Genau, also meine Stelle ist tatsächlich aufgeteilt. Ich habe einen Teil bei der Caritas, also wo ich eben zum Beispiel Jan Caritas mache. Da bin ich auch wirklich nur für die Caritas zuständig und ein Teil meiner Stelle ist eben für die Kinderstiftung.
Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit eigentlich geklärt. Die Stiftung hat auf jeden Fall ein Ziel, ist definiert per Satzung, per Vereinssatzung und da steht dann wahrscheinlich drin, unterstützt Kinder in Armut, oder? Wie ist das dann definiert? Also der Auftrag der Stiftung wird ja irgendwie in der Form wahrscheinlich umschrieben sein.
Genau, es geht um die benachteiligten Kinder oder die Chancengleichheit von Kindern zu ermöglichen und auch ihre Entwicklungschancen auf den verschiedenen Bereichen zu fördern, dass kein Kind quasi unter benachteiligten Voraussetzungen aufwachsen muss. Das ist unser Fernziel, an dem wir täglich arbeiten und hoffen, wir kommen immer wieder mal einen Schritt weiter.
Wenn wir gerade Kinder sagen, da fällt mir ein, Kind sind wir irgendwo von irgendjemandem ja alle. Natürlich nicht in dem Sinne, wie man heute Kind interpretiert, aber wir haben ja alle Eltern. Reden wir jetzt von kleinen Kindern, reden wir auch von großen Kindern? Hat das irgendein Alterslimit oder auch ein Einstiegslevel? Das ist sagen, ihr unterstützt Kinder, die größer, älter als 2 Jahre sind und kleiner als 18 sind? Oder gibt es da einen Fokus oder eine Abgrenzung? Oder was ist sonst Kind also irgendwo? Wie ist die Definition?
18 ist tatsächlich unsere Grenze. Also die Volljährigkeit ist das Ende der Kindheit quasi. Nach unten gibt es aber keine Grenze. Also wir sind für Menschen zwischen 0 und 18 zuständig.
Okay. Und eine vergleichbare Institution, also so wie jetzt hier die Ulm Donau-Iller Kinderstiftung, gibt es das auch in anderen Orten, in anderen Städten? Oder ist das wirklich etwas, dass es in dieser Form nur in Ulm gibt? Ist da dazu was?
Das gibt es auch in ganz vielen anderen Regionen. Also es gibt auch tatsächlich an die Caritas angedockt einige Kinderstiftungen, aber eben auch nicht an die Caritas angedockte, die sich trotzdem um benachteiligte Kinder kümmern. Mhm. Es ist ganz unterschiedlich, wie die aufgebaut und finanziert sind. Wir hatten eben das Glück, eine Summe zur Verfügung gestellt zu bekommen, mit der wir jetzt arbeiten können. Dieses Glück haben nicht alle Stiftungen.
Ja, also insofern, ihr seid in einer komfortablen Lage, kann man das so sagen?
Kann man so sagen.
Seid ihr dann auch mit anderen Verbänden, Gruppen oder Initiativen grundsätzlich in Kontakt? Oder ist euer Wirken im Wesentlichen dann auf euren Wirkungskreis, also ich sage mal Ulm und um Ulm herum, irgendwo beschränkt und dann im Wesentlichen mit euren Kindern, die ihr betreut oder denjenigen, die dort irgendwo Angebote dann halt umsetzen? Oder habt ihr auch mit anderen Verbänden, die in irgendeiner Weise Betreuung leisten, zu tun? Jetzt mal also außerhalb von der Caritas, habt ihr mit irgendjemandem auch anderen dann zu tun, die irgendwo sich kümmern, Kindergärten zum Beispiel oder Schulen oder irgendwie Institutionen, die ja auch irgendwo ganz viel mit Kindern zu tun haben und die vielleicht auch dann sagen, hier Kinder, das Kind hat ein Problem, nehmt euch dessen mal an. Gibt es da irgendwie also da auch Connect oder irgendwie institutionellen Verbindungen?
Also es gibt da relativ enge Verbindungen. Wir versuchen ja immer Sozialräume zu bespielen. Das heißt, die Grünfinderschulen werden zum Beispiel ausgesucht, nachdem das überdurchschnittlich viele Kinder in diesem Einzugsgebiet von Transferleistungen leben. Und wir versuchen dann dort immer mehr Angebote zu machen. Also es gibt dann beispielsweise sind wir an 14 Schulen mit Grünfinder. Wir sind in verschiedenen in diesem Quartier quasi auch ein Ferienangebot anzubieten und auch zum Beispiel ein Eltern-Kind-Angebot für Kindergartenkinder, um da neue Impulse zu bekommen.
Und über die externen Projekte gibt es natürlich auch ganz viele Verbindungen zu anderen Institutionen, die mit Kindern arbeiten, seien es jetzt Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, also das ist sehr vielfältig. Bei den externen Projekten ist es ja so, dass wir quasi finanzielle Mittel dazugeben zu Projekten, die die Lebenschancen von Kindern verbessern. Und da können wirklich alle möglichen Träger eben Anträge bei uns stellen. Und so entstehen natürlich auch ganz enge Kontakte und guter Austausch.
Mhm. Vorweg, wenn sich jemand in dem Sinne auch bei euch engagieren möchte, der kann dann einfach auch Mitglied werden, irgendwie in einem Verein, kann der auch in der Stiftung Mitglied werden und dann entweder durch Aktivität oder durch Mittel, die er beiträgt, irgendwie dazu was helfen? Oder wie ist das grundsätzlich? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich finde es eine tolle Sache, möchte mich auch in irgendeiner Form engagieren, wie ginge das?
Gibt es immer Möglichkeiten? Also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, sich erstmal über unsere Homepage unter www.kinderstiftung-ulm-donau-iller.de zu informieren. Wir haben einen großen ehrenamtlichen Anteil bei den Grünfinder-Gruppenleitungen. Mhm. Da möchte ich auch nachher auf die nächste Schulung aufmerksam machen und würde mich sehr freuen, da auch Interessierte anzusprechen, die da sich vielleicht angesprochen fühlen. Genau. Und wir haben aber verschiedenste Bereiche, wo Unterstützung dazukommt. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Unternehmen, die uns regelmäßig unterstützen und Privatspender. Und gerade durch die Idee der Stifter ist es eigentlich, dass Kinderarmut oder die Benachteiligung von Kindern nicht alleine geschultert werden kann, dass es eigentlich immer eine ganze Gemeinschaft tragen muss, um da wirkliche Veränderungen zu erzielen. Und die Idee dann auch immer ist, dass die anderen, also viele Menschen mitarbeiten an diesem Anliegen, um es gemeinsam bewältigen zu können. Und deswegen ist es auch durchaus immer diese Idee, mit Spende und Unterstützer zu akquirieren, auch gewollt.
Habt ihr den Zulauf beobachtet, der insgesamt, dass immer mehr Menschen auch kommen und helfen wollen? Oder ist es eher andersrum, dass die Menschen sagen, eher nicht mehr? Oder wie ist so die Entwicklung, wie ist generell so die Bereitschaft, die ihr erlebt, jetzt Kindern zu helfen? Wie ist so bezüglich jetzt mal einmal der Helfer zu einem Problem, Kinder und überhaupt die Situation, würde ich gleich anschließen können, aber wie erlebt ihr so die Resonanz auf das, was ihr macht? Kommen Leute auch und sagen, wir wollen auch mitmachen? Kommt immer mehr oder habt ihr auch ein akutes Problem, dass immer Leute weggehen, aber keiner nachfolgt? Oder wie erlebt ihr das?
Das kommt auch so ein bisschen auf den Bereich an. Also jetzt bei der Wunschzettelaktion zum Beispiel haben wir total gemerkt, dass dieses Jahr die Bereitschaft, da zu unterstützen, sehr groß ist, weil einfach die Leute auch sehen, dass viele Familien gerade finanziell sehr herausgefordert, also nicht nur finanziell, aber auch finanziell sehr herausgefordert sind und deswegen zum Beispiel keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen können und da unterstützen möchten und demnach dann uns eben bei dieser Aktion konkret unter die Arme greifen. Wir haben aber eben zum Beispiel auch Bereiche wie zum Beispiel die Grünfinderschulung, wo wir immer auf der Suche sind nach weiteren Ehrenamtlichen, wo es quasi gar nicht genug geben kann, die uns in dem Bereich unterstützen. Mhm. Die Bereitschaft, Kinder zu unterstützen, ist generell immer sehr hoch. Ich denke, wir haben da auch einen ganz schönen Arbeitsbereich, wo wir einfach Erfolge erzielen können, wo wir zeigen können, was sich bei den Kindern auch tatsächlich verbessert und wie sie besser durchs Leben kommen können durch Projekte, die wir eben mit unterstützen.
Ja, kommen wir mal zu den Kindern und der Problematik. Es geht ja um Kinder, die Unterstützung benötigen. Das ist das Stichwort auch Kinderarmut, um was es geht. Ich weiß, man hört, wenn man auch ein bisschen aktiv Politik irgendwo verfolgt, zunehmend über Kinderarmut oder darüber, dass der Anteil der in Armut befindlichen Kinder immer größer auch wird. Vielleicht können wir dazu einfach mal einen kurzen Bestandsaufnahmen Iststand geben, wie ihr diese Entwicklung seht oder was tatsächlich aus eurer Beobachtung Sachstand ist und auch insbesondere wie der Sachstand in Ulm. Sind wir jetzt auf einer Insel der Seligen oder sind wir in ganz besonders schwierigen Zuständen? Also vielleicht sagt doch da mal ein bisschen was dazu.
Ja, es schon sehr lange sind sehr viele Menschen sehr aktiv, um Kinderarmut dem entgegenzuwirken. Aber leider gibt es immer noch sehr, sehr viel Kinderarmut und die Tendenz ist nicht so, dass es abnimmt. In Baden-Württemberg ist jedes fünfte Kind an dieser Armutsgrenze und lebt von Transferleistungen, also Transferleistungen vom Staat. Das kann Wohngeld sein, das sind Arbeitslosengeld 2. Bezüge der Eltern, wo hier einfach staatliche Leistungen noch zusätzlich laufen, weil die Familien von diesem geringen Einkommen nicht alleine leben können. Und es sind im Stadtteil oder im Stadtkreis Ulm sind es 18,2% der Kinder, die von zusätzlichen Transferleistungen mit ihren Familien leben. Ist aber sehr stadtteilbezogen, wie die Kinder auch aufgeteilt sind, also wie da diese Quote ist. Im Landkreis Neu-Ulm, wo wir auch sind, da sind es zum Beispiel nur noch 5,6% der Kinder und im Alb-Donau-Kreis 5,8% der Kinder. Mhm. Also durchaus beeindruckende Zahlen.
Das sind schon erheblich, ja, Zahlen, die einem irgendwo zu denken geben. Gerade auch da die Frage, sind jetzt mehr... Ja, sind das über alle Altersgruppen irgendwo dann Kinder oder sind das verstärkt Kinder jetzt, die ganz noch in jungen Jahren sind oder verstärkt, die nach hinten raus in der Jugend irgendwo in schwierige Umstände kommen oder kann man das so gar nicht sagen?
Ja, also die Armutsrisiken sind ja umso mehr Kinder man hat. Mhm. Eine alleinerziehende Mutter kann natürlich nicht voll arbeiten und das Unterhaltsgesetz ist jetzt auch so, dass die Mutter dann ja relativ bald arbeiten muss und oft auch Arbeitslosengeld 2 zusätzlich benötigt oder ein Wohngeld, um die Kinder dann versorgen zu können. Und da ist es dann ziemlich schnell, also da würde ich deswegen ganz klar drauf tippen, dass umso jünger die Kinder sind, die Quote höher ist. Mhm. Und wenn die Eltern wieder mehr, aber es gibt da jetzt keine Belege oder...
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht im Armutsbericht der Stadt Ulm was drüber gelesen.
Es gibt dann extra auch in Ulm einen Armutsbericht.
Genau.
Oh ja. Und der wird erstellt dann vom Rathaus aus irgendwelchen Arbeitskreisen oder wer schreibt den?
Die Stadt Ulm ist der Herausgeber. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, die Frau Mann
ich wollte gerade sagen, vermutlich wird das der Bereich sein.
Das
Wusste ich zwar auch nicht, dass es das gibt, aber es gibt das auf jeden Fall. Schön, ich denke, über die Frage, was ist denn überhaupt als Armut angesehen und vielleicht da auch die Ursachen, da würde ich gerne vielleicht nach der Pause noch kurz irgendwie drauf kommen. Ich spiele mal erstmal eine Musik zwischendrin. Wir haben schon tatsächlich 20 Minuten gesprochen und hier liegt was im Computer. Der Titel heißt Disco Shame, soll er heißen, und der Interpret Hippopotamus. Hören wir uns das einfach mal an.
Ihr hört die Plattform mit der Kinderstiftung Ulm Donau-Iller. Ich bin Rike Wielmeier und meine Kollegin Anna Bandleon ist auch hier und wir sind heute da, um euch die Kinderstiftung vorzustellen.
Habt ihr super gemacht. Ja, jetzt weiß jeder, um was es geht heute bei uns hier in der Plattform, heute Nachmittag. Ja, wir waren gerade vor der Musik bei dem Thema, bei der Fragestellung Armut und wie viele Kinder überhaupt betrifft das. Jetzt ist natürlich so von mir dann noch die ergänzende Frage, wie ist denn Armut heute eigentlich definiert? Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich schon auch eine Einstufung. Ich meine, wenn man jetzt mal so landläufig die Leute fragt oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt mal hören würde, was meine Eltern, meine Mutter sagt, wird was das wahrscheinlich sagen im Vergleich zu dem, was die Kinder heute haben. Waren wir in der Jugendzeit, also Kriegs- und Nachkriegszeit, wirklich arm. Da geht es den Kindern heute ja gut. Heute ist die Bewertung, wahrscheinlich sind die Maßstäbe ein bisschen andere. Das heißt, die Fragestellung ist, wo definiert man denn heute dann eigentlich Kinderarmut? Also gibt es da irgendwie so eine Bemessungsgrenze oder irgendwie so eine Kategorie, wo man sagt, ab da und da bis dem und dem?
Also es ist so, dass es eine offizielle Definition von Armutsgefährdung gibt. Das ist, wenn man weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Das sind in Deutschland 16%, wo auch eine finde ich, überraschend hohe Anzahl von Menschen ist. Arm gilt dann, das wäre dieses mittlere Einkommen, das liegt bei 1.550 Euro pro Monat. Netto, und wer weniger als 1.100, jetzt habe ich einen Hänger, 11.200 im Netto im Jahr hat, der ist dann eben wird als arm eingestuft.
Es ist aber natürlich so, dass es hier in Deutschland bei uns keine absolute Armut mehr gibt durch das soziale Sicherungssystem. Weltweit ist die Definition so, dass arm ist, wer weniger als 1 Euro pro Tag zur Verfügung hat. Das gibt es jetzt bei uns in Deutschland nicht. Deswegen ist diese komplizierte Definition da entstanden. Bei uns bei der Kinderstiftung nehmen wir häufig eben die Transferleistungen her als
Messgröße sozusagen.
Genau, danke. einfach um so einen Anhaltspunkt zu haben, weil man eben, also wenn die Eltern arm sind, die Kinder eben auch arm sind. Also das ist so die Bezugsgröße, die wir oft ranziehen.
Ja, und diese Anzahl der Kinder, die wirklich dann in diese Grenze hineinfallen, steigt, haben wir schon vorher, glaube ich, erwähnt und auch schon gesprochen. Also es werden immer nach der Beobachtung mehr Kinder, die betroffen sind.
Ja, ist das also so? In den letzten Jahren ist es tatsächlich gestiegen.
Ist das erklärbar? Ist das irgendwo begründet, dass viele vielleicht auch alleinstehende oder alleinerziehende Elternteile heute irgendwo da sind? Oder gibt es da irgendwie eine plausible Erklärung? Ich meine, ich überlege, auf der einen Seite die wirtschaftliche Entwicklung im letzten Jahr ist ja jetzt nicht ganz so schlecht, wenn man mal guckt. Klar, an verschiedenen Stellen vielleicht ist es schwierig, aber gibt es irgendwo eine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass eben Armut in unserem Lande irgendwo steigt? Ist das irgendwie nachvollziehbar?
Also was man ja immer wieder hört, ist, dass die Schere immer breiter wird. Also
die soziale Kluft.
Genau. Ja. Demnach ist es eben so, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden und dadurch eben auch viele Kinder quasi in den unteren Bereich mit reinrutschen.
Was wir auch beobachten, dass es oft Armutsbiografien gibt, dass Generationen nacheinander eben diesen Armutsbereich nicht rauskommen. Und das ist dann auch so schwierig, weil Kinder mit wenig Geld in einem Haushalt aufwachsen, wo ein Wohlbefinden, wo eine Unterstützung stattfindet, die haben beste Chancen, diese Armutsgrenze zu überschreiten und eine gute Entwicklung zu machen. Wenn aber dieses Wohlbefinden, dieses gut umsorgt werden und unterstützt werden fehlt, dann ist es immer schwieriger, aus dieser Spirale der Armut rauszukommen. Und deswegen versuchen wir auch mit verschiedenen Angebote, da neue Impulse zu setzen für diese Familie und Unterstützungsangebote, damit man da auch einen anderen Blick kriegt und andere Vorbilder hat, um vielleicht auch aus dieser Spirale, die sich über Generationen zieht, rauszukommen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es ist schwierig für Kinder, die schon in Armut hineingeboren sind, ohne vielleicht einen Impuls von außen oder durch eine gewisse Unterstützung diesen Kreis zu verlassen. Die sind da quasi gefangen. Und wenn man vielleicht mit ein paar guten Aktionen oder Mitteln hier versucht zu unterstützen, besteht die Chance, dass derjenige dann doch vielleicht über eine Bildung, über eine andere Bildung oder Möglichkeiten, eine Bildung zu machen, dann diesen eben in eine Qualifikation zu kommen und dann aus diesem Teufelskreis oder aus dieser Armut dem entkommen kann und irgendwo auf einer soliden Basis selber irgendwo sich was aufbauen kann, oder?
Ja, ich denke, man muss es so differenzierter sehen. Also gerade jetzt zum Beispiel in Ulm ist es 60% der Kinder, die von Arbeitslosengeld 2 leben oder mit ihren Eltern von Arbeitslosengeld 2 leben, da arbeiten die Eltern, aber sie verdienen nicht genug und brauchen aufstockendes Arbeitslosengeld. Das heißt, die arbeiten relativ viel für sehr wenig Geld, haben entsprechend auch weniger oder benutzen sehr viel Zeit für diesen Broterwerb, der nicht ausreicht, und das ist ein sehr großer Stressfaktor. In dieser Zeit haben sie keine Energie für ihre Kinder, Entwicklungschancen zu nutzen und sie dabei zu unterstützen. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Das ist nicht dass dies durchaus der Wille der Eltern ist, aber diese wirtschaftliche die Herausforderung, den Alltag zu bewältigen, so groß ist, dass die Unterstützung der Kinder dann auch nicht möglich ist.
Da muss man fragen, ich meine, es gibt ja eine Politik, und ich höre auch, dass von Seiten und der Politik auch so Armutsberichte dann kommuniziert werden. Aber ich meine, wir haben ja auch irgendwo Parteien, und wir haben Parteien, die sich besonders irgendwo auch sozialen Aspekten und Fragen zugewandt fühlen. Wir haben aktuell auch eine Familienministerin, die sozialdemokratisch ist und eigentlich genau auch das Thema ist eigentlich ein bisschen in diesem Bereich ja Sozialdemokratie verankert. Gibt es da nicht seitens der Politik schon genügend Initiativen, Inputs, Programme, Unterstützung, so dass es eben einer Kinderstiftung oder auch ehrenamtlicher Unterstützung bedarf? Kommt von der Seite zu wenig oder gar nichts? Oder ich meine, zu was haben wir eigentlich irgendwo auch Politik, denke ich mal, fällt mir so ein, die irgendwo über solche Aspekte sich auch Gedanken machen und Programme irgendwo versuchen zu initiieren? Versandet oder wie ist das?
Also tatsächlich gibt es viele Programme und die Programme sind bestimmt auch zielführend. Es ist nur die Frage, wie viel das einzelne Kind erreicht. Und eben auch in unserer Region jetzt zum Beispiel ankommt und dann direkt bei den Kindern landet. Ich denke, das war tatsächlich auch die Intention von unseren beiden Stiftern, die gemeint haben, sie möchten wirklich den einzelnen Kindern eine Hand reichen und ihnen einen Weg zeigen aus dieser Spirale. Programme sind meistens übergeordneter, das sind dann auch irgendwelche Projekte oder so, die viele Kinder erreichen und so. Und wir versuchen eben auch, die einzelnen Kinder im Blick zu haben und da nochmal gezielter anzugreifen. Und natürlich gibt es viele Programme und es ist schön, dass es viele gibt, aber es gibt nach wie vor nicht genug. Also man könnte in dem Bereich immer noch mehr machen.
Und ich glaube, bei euch, wenn ich das richtig verstehe, dann kommen wir auch ein bisschen auf eure Aktivitäten. Ihr habt natürlich dann punktuell die Chance, den einen oder anderen ganz gezielt zu unterstützen und nicht bloß, ich meine, wenn man von Gesetzgeberseite oder von Politikseite irgendwas macht, dann man kippt dann quasi den Eimer über alles irgendwo drüber, aber eine spezifische Einzelfallförderung, individuelle Betrachtung eines Einzelfalls, klar, kann ja nur jemand machen, der vor Ort mit den einzelnen Personen auch zu tun hat. Kann man sagen, da ist dann eben auch euer Ansatz, dass ihr dann eine individuelle Einzelfallbetrachtung oder Förderung dann auch irgendwo machen könnt?
Genau, es war dann auch zum Beispiel, das ist natürlich bei den Einzelfallhilfen abgedeckt. Bei den externen Projekten ist es ja so, dass ganz bewusst Vereine sagen, hier sehen wir, oder auch Träger, hier sehen wir einen Förderbedarf und zielgerichtete Angebote für die Kinder und Jugendliche in ihrem Einzugsgebiet anbieten, um hier wirklich eine Chancengleichheit zu ermöglichen. Und das andere war, dass wir überlegt haben am Anfang, als die Kinderstiftung gegründet wurde, wo ist der größte Mangel für Kinder? Wo sind sie am meisten abgehängt? Und es war eben, dass die Freizeitgestaltung also Mittelstandskinder werden oft mit einem sehr schönen Freizeitangebot, mit Sportangebote, Musikinstrument, andere Gruppen durften diese besuchen und haben da Entwicklungschancen, wo gerade schon diese Kinder abgehängt sind und wo dann die Idee war, dass gerade auch ein Raum zum sozialen Lernen geschaffen werden muss. Und so ist dann auch Grünfinder mit einem Workshop quasi entstanden, wo verschiedenste Personen zusammengekommen sind, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Oh ja, da kommen wir gleich sicher nochmal auf Grünfinder. Die Frage ist dann, also wenn ihr jetzt eine Einzelfallhilfe macht und das ist nur eine der drei, sagen wir mal, Bereiche, die ihr definiert, dann kommen jetzt von irgendwelcher Seite benannt Kinder zu euch oder kommen Eltern mit Kindern zu euch, die davon wissen, oder kommen Schulen zu euch, die sagen, hier, da gibt es ein Kind, das irgendwie auffällig ist und Unterstützung braucht, und ihr ladet dann irgendwo, was weiß ich, Familie oder Kind ein, oder wie kommt ihr konkret dann quasi mit dem Betreffenden in Kontakt? Wie ergibt sich die, oder wie ist da der Entstehungs- oder Zusammenkommenprozess? Wie läuft es, und ist es dann eine Aktion, die dann auf lange Jahre angelegt ist, oder gegebenenfalls auch nur mit einer Aktion, was weiß ich, eine Einmalaktion abgetan ist? Also wie muss man sich sowas dann vorstellen im Konkreten?
Hier versuchen wir tatsächlich relativ vielschichtig zu arbeiten, also durch einerseits unsere eigenen Projekte wie die Grünfinder, einfach Kinder zu sehen, die vielleicht noch darüber hinaus Bedarfe haben, auch über die externen Projekte Kontakte zu haben in Einrichtungen, die Kontakt zu Kindern haben, die dann wieder weitervermitteln können. Aber im Endeffekt laufen die Einzelfallhilfen so ab, dass die über Beratungsdienste laufen, also zum Beispiel über die Sozial- und Lebensberatung bei uns bei der Caritas, wo die Familien dann hinverwiesen werden oder selber hingehen und dort dann wirklich eine ganzheitliche Beratung kriegen, welche Anträge man stellen kann, die auch gemeinsam gestellt werden, weil das ist ja oft auch einfach eine große Hürde, solche Anträge zu stellen. Man weiß oft gar nicht, wohin die überhaupt gehen können, was ich beantragen kann, auf was ich Anspruch habe, und dann sind diese Anträge einfach auch sehr bürokratisch, sag ich mal. Da ist es immer gut, eine Unterstützung zu haben und einfach auch jemanden zu haben, der genau weiß, wenn diese Problemlage besteht, hängt das vielleicht mit dem und dem zusammen, und dann muss man an dem Bereich arbeiten. Und deswegen war uns das eben wichtig, das einzubetten in verschiedene Beratungsdienste. Wir haben da Kooperationsverträge zum Beispiel auch mit der Diakonie geschlossen, die dann einfach Gelder von der Kinderstiftung auch mit einsetzen können, aber eben auch schauen, wo sind Förderbereiche da, wo können wir unterstützen.
Wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher zuhört und sagt, ich brauche auch Unterstützung, ich kann mir dieses oder jenes nicht ermöglichen, oder ich würde auch gerne eine Ausbildung machen, geht aber nicht, weil ich, was weiß ich, den Eltern im Laden helfen muss oder in irgendeiner Weise vielleicht auch Probleme hat nach dem Motto, meine Eltern sind schlecht oder verhalten sich schlecht zu mir, fördern mich nicht, sondern oder machen mich nur, putzen mich nur runter oder sonst irgendwie was, kann dann auch jemand direkt zu euch kommen und sagen, Hilfe, ich brauche Unterstützung, und ihr vermittelt dann irgendwie was? Oder wie ist das? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er will jetzt auch ein Angebot oder eine Einzelfallhilfe irgendwo, ein Angebot irgendwo nutzen oder Unterstützung haben, kann da jemand auch direkt zu euch spaziert kommen, irgendeine Art Sprechstunde, oder das nicht? Oder also wie wäre das?
Es gibt jetzt momentan keine Einzelfallsprechstunde eben mehr direkt bei der Kinderstiftung, aber wenn sich immer jemand meldet bei uns, dann verweisen wir auf die Beratungsstellen, und wo diese Person Unterstützung bekommen würde. Aber wir haben ein breites Netzwerk und können auf ein breites Hilfssystem zurückgreifen.
Das heißt, da wirkt dann die von mir hinterfragte vor, die Vernetzung, die ihr habt, auf jeden Fall dann aus.
Ja.
Wie viele aktive Fälle habt ihr denn jetzt in einer Einzelfallhilfe? Habt ihr da so einen Überblick? Reden wir von 10, von 100? Oder was ist denn so eine grobe Hausordnung, die an Fällen, die ihr da betreut?
Ich überlege gerade unseren Jahresbericht.
Ja.
Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Also
ja,
das,
aber es sind schon ein paar. Also es ist nicht.
Es sind einige, die man über die Einzelfallhilfen erreicht. Also das ist auch der Bereich, wo wir am meisten Kinder erreichen.
Ja.
Genau.
Dieses Jahr gab es dann extra noch einen Corona-Topf aus der Not heraus, weil wirklich bei vielen Menschen auch diese 490-Euro-Job weggebrochen ist im ersten Lockdown, und wo es dann wirklich auch dieses Geld war, wo die Familie Lebensmittel gekauft hat, und wo es dann zum Beispiel so Sachen gab wie extra Gutscheine für Kleidung, es gab Lebensmitteltüten, zum Beispiel in Ehingen eine Aktion. Es gab eine Aktion, wo mit Notebooks auch, um Schule möglich zu machen. Da haben wir dann auch als Kinderstiftung individuelle Hilfen über unsere Beratungsdienste, mit denen wir kooperieren, wieder ermöglicht.
Gibt es dann so einen Erfahrungswert, wenn jetzt jemand irgendwo unterstützt werden muss? Ich meine, um aus schwierigen Verhältnissen zu kommen, das ist wahrscheinlich auch nicht bloß von heute auf morgen und mit 5 Gesprächen getan oder mit einer einmaligen finanziellen Spritze, sondern es ist wahrscheinlich schon auch jemand, dass wir von einer jahrelangen Betreuung wahrscheinlich unter Unterstützung reden müssen, oder? Oder wenn es blöd läuft, von Geburt an bis jemand selber verdienstfähig ist, 15., 16. Lebensjahr, oder wie muss ich mir das vorstellen, ungefähr von der Verbleib, von der Standzeit innerhalb so einer Maßnahmen, ja, Unterstützung? Also ist das eher ganz kurzfristig oder ist es ganz unterschiedlich oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, also die meisten sind schon so, dass Beratungsangebote längerfristig wahrgenommen werden und einfach man wiederkommt, wenn es wieder Probleme gibt, aber es gibt genauso auch welche, die einfach eine einmalige Unterstützung brauchen und dann einen eigenen Weg finden. Das ist ja tatsächlich auch das, warum wir sagen, diese Sozial- und Lebensberatung oder diese Beratung, die einfach das ganze Leben anschauen und schauen, an welchen Stellschrauben kann man drehen, dass sich vielleicht auch was ändert, ist da einfach ein sinnvoller Anknüpfungspunkt.
Ja, habt ihr dann darüber hinaus, wenn jetzt jemand aus dieser aktiven Förderung dann irgendwo mal raus ist und dann beginnt selbstständig zu laufen, dann auch weiterhin noch ein bisschen ein Auge auf die Menschen oder auf die Leute, dass die nicht wieder irgendwo, sagen wir mal, runterfallen oder in Armut zurückfallen? Das muss ja auch erstmal, sagen wir so, jemand kommt und schafft es vielleicht aus der Situation heraus, steht dann auf eigenen Beinen, aber das muss er auch erstmal lernen, muss ja auch erstmal funktionieren, muss ja auch mal von der Wirtschaft, vom Umfeld mal klappen und nicht, dass jemand irgendwo nach 5 Jahren dann anscheinend oder das Gefühl hat, man hat es geschafft und nachher irgendwo entwickelt sich doch wieder irgendwo zum Negativen. Also habt ihr da auch längerfristig irgendwie noch ein Auge, also nach im Sinne von Nachhaltigkeit auf die Leute? Oder wenn die einmal raus sind, sind die bei euch in der Arktik quasi rausgestrichen und dann ist das für euch durch? Und
also es ist jetzt prinzipiell so, dass es eben diese Umstellung seit Juli gibt, dass es diese nur noch diese Einzelfallhilfen über diese Beratungsdienste ausgeschüttet wird.
Ja.
Weil wir einfach auch festgestellt haben, wenn wir direkt eine Sprechstunde anbieten, wo wir Mittel zur Verfügung stellen können, dass dann auch andere Begehrlichkeiten geweckt werden. Und wir eigentlich an einer nachhaltigen Lösung für die Kinder interessiert sind und deswegen auch in diese beständige Dienste, diese Aufgabe, also wo beispielsweise in der Sozial- und Lebensberatung, wo immer über Jahrzehnte, also das wird die nächsten Jahre ist das gewährleistet, dass diese Familien weiter betreut werden können, dass solche Bereiche einfach abgedeckt sind.
Aber dadurch haben wir als Kinderstiftungsmitarbeiterinnen persönlich wenig Kontakt zu den Kindern an sich.
Okay, gut, ich glaube, das war auch nochmal wichtig für Verständnis, weil das war mir jetzt auch noch nicht so ganz klar. Ich habe das zwar gesagt, dass ihr da jetzt mit anderen zusammenarbeitet, aber das ist der Punkt, es kommt jetzt niemand, ihr habt jetzt nicht persönlich jetzt 5, 6 Leute an der Hand, die bei euch dann quasi außen eingehen und tagtäglich um Unterstützung bitten und ihr dann quasi da die Telefon-Hotline oder die, was weiß ich, da steht, das ist so nicht, ihr steht eher im Hintergrund. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal deutlich herausgearbeitet. Ich denke, bevor wir auf eure internen Angebote eingeht, das Thema mit den Grünfindern haben wir schon 5-mal, glaube ich, angesprochen, den Hörern da natürlich auch schon das Interesse geweckt. Machen wir nochmal einen kurzen Musiktitel und dann kommen wir da drauf zu sprechen. Ich habe hier schon was drinlegen, man hat mir freundlicherweise schon einen passenden Titel ausgesucht. Die Band heißt Leoniden und der Titel heißt Kids. Dann spielen wir einfach mal die Kids. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über die Kinderstiftung Ulm-Donau-Iller. Meine Studiogäste sind Rike Bielmay und Anna Bantleon. So, wir haben in der zurückliegenden, ja, in dem Blog jetzt gesprochen über die Problematik Kinderarmut und wie kann die Kinderstiftung, wie können die Einzelnen da auch mit kooperierenden Gruppen Unterstützung leisten. Und jetzt wollen wir aber dann auch über das Thema eigene Angebote sprechen und wir haben schon mehrfach den Begriff genannt, Grünfinder. Und das hört sich natürlich ganz spannend an. Und was findet man denn grün? Was ist da, was verbirgt sich denn hinter den Grünfindern? Erklärt doch mal, was das ist.
Ja, die Grünfinder ist ein naturpädagogisches Angebot im Sozialraum, wo viel Raum bietet für soziales Lernen. Und auch wir gehen davon aus, dass man auch Freizeitgestaltung lernen muss und hier einfach in der Naturpädagogik sehr viele Impulse bekommen kann für seine Entwicklung. Sowohl kognitiv als auch im Bereich Bewegung, Spracherwerb haben wir auch festgestellt, dass da sehr viel dazu kommt, wenn man sich draußen bewegt, spielt. Also sehr viel, schon Naturforschung auch, aber sehr viel spielerisch, und dass dieses eigentlich die Methode ist, um an die Kinder zu kommen und auch da viele Impulse zu setzen.
Die Idee, das Grünfinder zu nennen, die hattet ihr dann? Oder also der Name ist irgendwie schon ein bisschen, ja, ganz nett irgendwie, finde ich, oder ganz eindrucksvoll. Wie kommt man auf den Begriff Grün? Ich meine, es hat das mit der Natur zu tun, können wir sagen, das ist irgendeine soziale, mit Naturbezug irgendwo befindliche Aktion.
Ja, es war schon dieses Naturpädagogische hervorzuheben, aber in erster Linie ist es eigentlich auch dieses soziale Lernen, was für uns im Vordergrund steht, und diese Entwicklungschancen, um einfach über den Tellerrand zu sehen, sich selber richtiges Selbstvertrauen aufzubauen, selber seine Grenzen immer wieder zu überwinden, so Räume für Kinder zu schaffen.
Mhm. Wie muss man sich jetzt das konkret vorstellen? Das heißt, man macht entweder Wanderung und lernt irgendwo dann zum Beispiel in Wiese, Wald und Flur dann irgendwo Pflanzen und Tiere kennen, oder man geht Erdbeeren irgendwo dann ernten oder was weiß ich, oder irgendwelche Tiere im Zoo begutachten oder was kann man sich darunter dann alles vorstellen?
Genau, wir sind ein Grünfinder an Schulen, an 14 Schulen, wo es dann wie eine Grünfinder-AG gibt. Es hat immer ein Thema, es gibt einen gemeinsamen Anfang. Es gibt dann gerade im Herbst, war jetzt natürlich Kastanien. Das ist ein großes Thema, Kastanienseife herstellen, ein Nasenrätsel zum Thema Kastanien, Spiele machen, einfach auch eine unbeschwerte, gute Zeit zu genießen und dann vielleicht noch ein Märchen drüber zu hören, einfach alles zu einem Thema, aber auch sehr viel Freude in dieser anderthalb bis zwei Stunden zu erleben. Und so eine kleine Auszeit für die Kinderseele zu ermöglichen.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann bastelt ihr zum Beispiel dann auch, oder? Irgendwie Figuren oder sowas irgendwo.
Wenn das zum Thema passt, kann auch was gebastelt werden.
Kastanien kommt mir so.
Also es wird dann ein Experiment gemacht, um selber Seife herzustellen. Es wird mal Kräutersalz gemacht, wenn die Corona-Bestimmungen noch nicht da sind oder wieder weg sind.
Ja.
Kulinarische Sachen sind natürlich immer bei den Kindern sehr beliebt, auch Thymian, Honig, einfach solche Testungen zu machen. Aber es wird auch einfach mal beim Thema Regenwurm überlegt, wer weiß, ist der Regenwurm auf der Erde oder unter der Erde schneller? Und dann mit einem Regenwurmhotel mal geguckt, wie werden da diese Gänge von den Regenwürmern erarbeitet innerhalb von einer Woche.
Ein Regenwurmhotel, das heißt, es ist irgendein, was weiß ich, ein Erddurchschnitt, der dann eine Glasscheibe davor hat, und dann sieht man, wie die da drin wohnen und sich bewegen und
in
graben.
In einem großen Weckglas, wird dann natürlich tiergerecht, und die Grünfinder-Gruppenleitung nimmt das auch mit heim, damit der Regenwurm nicht leidet. Es gibt dann natürlich auch klare Regeln, wie damit umgegangen wird. Und dann sieht man nach einer Woche sehr schön, wie die Gänge dann in diesem Glas von den Regenwürmern gemacht wird.
So ein bisschen von den Themen erinnert mich, dass in der Grundschule gab es ein Fach Sachkunde, wo man auch vielleicht so Sachen beobachtet oder angeschaut und gelernt hätte. Kann man schon ein bisschen so sagen, das hat auch so der Richtung Bezug, aber mit viel Natur eben.
Genau,
einfach Wissen und anwenden und selber probieren.
Das neugierig machen ist, aber dass es sehr viel mehr um Spiel geht, dass es eben dieses viele Spielelemente sind und auch sich selber, also wir versuchen immer zum Beispiel Spiele reinzubringen, wo es keinen einzelnen Verlierer gibt, sondern dass eben alle Gewinner werden können, und um dieses Selbstbewusstsein auch zu stärken von den Kindern.
Und es geht ja auch ein bisschen darum, Ideen mit nach Hause zu nehmen. Also dann auch den Geschwistern und den Eltern zu erzählen, was man draußen alles machen kann und wie man gemeinsam sich beschäftigen kann und wie schön es eigentlich ist, sich zusammen in der Natur zu beschäftigen.
Und immer im Sozialraum, das heißt, dass die Kinder es auch dann mit ihren Familien gut nachmachen können.
Mhm.
Wir haben zum Beispiel immer auch eine Rallye dabei in Dietenheim, ist die auch am Baggersee, geht die vorbei, und unser Erfolg ist es dann, wenn nach dieser Rallye ein paar Familien ihren nicht Sommerurlaub, also sie fahren nicht weg, und dann einfach schöne Sommerurlaubstage am See verbringen.
Oh ja.
Ja. Aha. Das sind unsere Erfolge, die wir dann dort sehen.
Lernt man auch ein bisschen was dann über Bäume zum Beispiel oder Pflanzen, dass man irgendwie die Kräuter oder die Pflanzen am Wegesrand erkennt?
Genau, also wir haben ja verschiedenste Grünfinder, wir schulen die ja selber.
Ja.
Und jede Grünfinder-Gruppenleitung bringt auch ihre Persönlichkeit mit und ihre Stärken. Und so sind die dann auch. Wir haben eine Grünfinder-Gruppenleitung, die zum Beispiel auch eine Kräuterguide-Ausbildung hat, wo dann diese Themen auch mit bearbeitet werden.
Ja, das heißt, die Leute haben alle irgendeinen Wissens-Background. Also zum Beispiel, ich weiß, mit der Schule, wir waren mal mit einem Förster seinerzeit als Kinder im Wald und haben dann bei der Rehe drunter zugucken dürfen. Das heißt, sowas könnte auch der Fall sein, dass jemand, der also Kraft seines Jobs irgendwo einen Hintergrund hat, zum Beispiel mit Natur oder mit Tieren, dass derjenige dann so einen Grünfinder, dann so einen Guide oder sowas dann macht und dann mit den Leuten rausgeht und dort was vermittelt. Könnte man sich so vorstellen, oder?
Also wir schulen ja dann extra die, wir haben immer wieder andere Experten, die dazukommen. Also
ja.
Zum Beispiel haben wir in Weblingen, die Gruppe hat zum Beispiel einen Förster zufälligerweise getroffen.
Aha.
Und dann tun wir immer in dem Sozialraum auch diese Experten mit dazuziehen, also dass es dann dadurch bereichert wird. Aber es ist ja nicht nur dieser Naturbereich, sondern es ist auch ganz bewusst, dass der Sozialraum bekannter werden soll. Das heißt, auch Hilfssysteme im Sozialraum durchaus besucht werden. Oder hier ist zum Beispiel das Naturkundemuseum. Aber auch ein Jugendhaus kann mit einer Grünfindergruppe mal besucht werden oder ein Kinderhaus, wo Kinder einfach Unterstützung in ihrem Sozialraum bekommen können.
Mhm. Ja, das heißt, das Angebot ist auf jeden Fall ganz verschieden und letztendlich ihr seid dann auch dankbar für irgendwo Leute, die jetzt vielleicht wahrscheinlich sich einbringen und die Kompetenz mitbringen, sich, ob das Pflanzen sind, ob das Tiere, ob das sonst irgendwas ist, genau, die einfach Naturbezug haben. Das heißt, so jemand, also ihr bildet Leute aus, verstanden, aber ihr nehmt auch Leute, die an der Stelle schon Know-how dann mitbringen, Kraft ihres
Jobs oder Hobbys. Wir freuen uns natürlich,
ja,
wenn jemand Know-how mitbringt. Es ist aber auch ganz klar, dass Menschen, die Kinder zugewandt sind, und sie da unterstützen möchten und einfach neugierig sind und die Natur lieben, dass diese auch durchaus für eine Grünfinder-Schulung geeignet sind und es da ja auch diese Schulung über ein Jahr gibt mit 70 mhm. Stunden und Hospitation in den Grünfindergruppen, wo einfach noch ganz viel in dem Jahr erarbeitet werden kann. Und auch nach dieser Zeit haben wir regelmäßige Austauschtreffen, wo die Grünfindergruppenleitungen begleitet werden. Und auch wir haben eine große Tauschplattform, wo die Grünfindergruppenleitungen auf Material zurückgreifen können.
Mhm. Okay.
Ja.
Wie viele aktuell habt ihr dann? Wie viele einzelnen
Grünfinder-Gruppenleitungen?
Ja.
Wir haben momentan 14 Grünfinder-Gruppen an Schulen.
Ja.
An 5 Standorten haben wir Ferienangebote. Und dieses Jahr haben wir auch mit Grünfinder-Eltern-Kind-Angebote gestartet, die wir jetzt leider nochmal zurückstellen müssen. Leider oder konnten jetzt nicht so ausbauen, wie wir gedacht haben, auf Grundlage der Pandemie.
Ja.
Und insgesamt sind 10 Ehrenamtliche, 2 Naturpädagogen und eine zusätzliche Angestellte noch mit ein paar Prozent.
Ja, das heißt, Corona erschwert natürlich wahrscheinlich gerade alles, ne? Also das, was wir gerade ansprechen mit Aktivität, steht immer unter dem Vorbehalt natürlich, dass es mit Corona überhaupt möglich ist, wenn es überhaupt möglich ist, weil natürlich, wo Leute zusammenkommen oder irgendwie miteinander werkeln oder schaffen oder was besichtigen, schwierig. In Corona-Zeiten wahrscheinlich ist gar nicht möglich.
Wir versuchen sehr erfinderisch zu sein und auch jedes Angebot, was für die Kinder stattfinden kann, ist für uns ein gutes Angebot, weil einfach auch wir Kinder haben, die sonst wenig gerade Erfahrungen außerhalb ihres Haushalts machen können und versuchen, die stattfinden zu lassen unter besonderen Hygienebedingungen. Und unser Vorteil ist natürlich, dass wir draußen unsere Angebote in der Regel haben.
Das tut sich natürlich, das kommt dem entgegen. Das heißt, draußen kann man an der Stelle besser natürlich als jetzt in Räumlichkeiten sich aufhalten.
Wo uns allerdings Corona sehr getroffen hat, ist die Wunschzettelaktion.
Wollte ich gerade drauf kommen, du wusstest schon das Wort, genau, da wollte man drauf kommen. Wunschzettel, erklär mal, was es damit auf sich hat und was euer Angebot in diesem Jahr dazu ist.
Also die Wunschzettelaktion gibt es schon seit Jahren bei der Kinderstiftung Ulm Donau-Iller und wir möchten einfach Kindern ein Weihnachtsgeschenk ermöglichen, die vielleicht sonst keins oder nur ein sehr kleines bekommen würden. Die Kinder werden auch über unsere Partnereinrichtungen erreicht, also über Schwangerschaftsberatungen, über Jugendhäuser und so weiter und dürfen dort einen Wunschzettel ausfüllen mit einem Wunsch zwischen 15 und 20 Euro. Diese Wünsche werden normalerweise in Cafés und Gastronomiebetrieben ausgehängt und können dort dann von den Gästen erfüllt werden. Das ist dieses Jahr flach gefallen. Demnach haben wir nach Unternehmen gesucht, nach Kirchengemeinden gesucht und auch gefunden. Teilweise haben wir uns trotzdem auch Cafés unterstützt, die über ihre Social Media Seiten oder über ihre To-Go-Angebote einfach auch nochmal Leute gefunden haben. Und so konnten wir tatsächlich über 200 Wunschzettel dieses Jahr auch wieder erfüllen. Die sind jetzt gerade dabei, besorgt zu werden und werden dann wieder in die Einrichtung zurückgespielt. Also trotz Corona, das uns kurz aus der Bahn geworfen hat, haben wir es Gott sei Dank gut hingekriegt und nächstes Jahr dann wieder die Einladung in die Cafés zu gehen und sich einen Wunschzettel zu besorgen.
Nur mal, um dann die Machbarkeit irgendwie auch dann also, wenn sich jemand jetzt was besonders Wertvolles wünscht, das wird nicht möglich sein. Wenn es jetzt was Bescheidenes ist, dann schon eher, da gibt es ja bestimmt auch ein bisschen eine Grenze. Also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einen neuen Computer und der kostet aber ja, sagen wir mal, 1.000 Euro, dann wird das genau, ein bisschen zu viel sein. Wenn jemand sagt, ich möchte so einen Teddybär oder so ein kleines Stofftier, was 15 Euro kostet.
Das ist auf den Wunschzetteln eben dokumentiert, ja, dass es ein Wunsch zwischen 15 und 20 Euro sein soll.
Ah, zwischen 15 und 20, okay, da reden wir schon von was Überschaubarem. Also nicht, dass da jetzt zum einen Ungerechtigkeit besteht, der eine kriegt wahnsinnig Wertvolles was und der andere irgendwo nur was Bescheidenes. Also das ist nicht der Fall.
Nein.
Die tatsächliche, Not, also ich meine, können jetzt alle kommen und sagen, ich wünsche mir was und das sind vielleicht Kinder von ganz reichen Menschen, die schon in Hülle und Fülle eigentlich zu Hause die Teddybären oder die Tiere sitzen haben, sich auch was wünschen, wäre auch okay oder ist
Nein,
das
genau deswegen lassen wir es wieder über unsere Beratungsdienste laufen, die Familien und die Kinder einfach kennen und genau wissen, dass die Kinder, die einen Wunschzettel ausfüllen, das Geschenk auch wirklich gut gebrauchen können.
Ja, das wird nochmal verifiziert. Und das hattet ihr auf jeden Fall in den letzten Jahren schon laufendes Programm?
Genau, in den letzten Jahren lief es eben immer über die Cafés, so ist auch in Zukunft wieder geplant, aber wir sind sehr dankbar, dass dieses Jahr einfach auch einige Unternehmen eingesprungen sind und Kirchengemeinden, die uns da unter die Arme gegriffen haben und das jetzt trotzdem ermöglicht haben.
Genau, also es ist ein guter Moment, auch unsere Unterstützer, wir haben sehr viele Unterstützer auch zu danken und es ist für uns auch keine Selbstverständlichkeit, dass unsere Grünfindergruppenleitungen alle auch selbstverständlich ihre Aufgabe in den Schulen weitermachen unter diesen neuen Bedingungen von Corona und da sind wir auch sehr dankbar und freuen uns sehr über jegliche Unterstützung, die wir bekommen.
Ja, habt ihr sonst noch irgendeinen Punkt, der euch wichtig wäre, so auf die letzten 1,5 Minuten?
Ja, ich würde einfach Interessenten sehr herzlich einladen. Die Grünfinder-Schulung beginnt am 29.01.2021. Wer Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden. Am besten kann man Informationen noch zusätzlich dazu bekommen auf unserer Homepage www.kinderstiftung-ulm-donau-iller.de.
Und auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal kann man einfach auch gute Eindrücke gewinnen. Da posten wir mindestens wöchentlich Fotos von Grünfinderstunden, von Ferienprogrammen, von externen Projekten, von der Wunschzettelaktion. Da kann man sich einfach gerne mal umschauen. Kinderstiftung Ulm-Donau-Iller.
Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns da dabei. Wir haben tatsächlich schon wieder, die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart, dass wir ein klein bisschen zur Kinderstiftung wieder erhellend beitragen konnten und vielleicht kriegt ihr dann auch wieder Zulauf oder irgendwie positive Feedback. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und ihr, sagt mal kurz den Namen, ihr wart
Rike Wehmeier
und Anna Bandleon.
Dankeschön.
Tschüss, vielen Dank und um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.